Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen bei Jung und
Young, hallihallo.
Nummer 70. Krass, 70 Stück. Schon ein
Irre,
kleines
oder?
Jubiläum, ne? Ja. Mein
70.
gefühltes Alter.
Ja, genau. Also guck unsere Haarfarbe an, dann weißt du irgendwie, könnte auch noch
Yes.
mehr sein.
Ja, das stimmt. So, mein Lieber, wie geht's dir?
Ja, ich muss sagen, mir geht es eigentlich blendend. Also, wenn es noch besser wäre, wäre fast nicht auszuhalten.
Ah, nichts
Also,
ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen, ne? Goethe oder wer das
ja,
war. Ja.
nee, also ist der ein ganz normale Wahnsinn. Also, so grundsätzlich geht es mir gut. Ich meine, ich habe da auch irgendwann mal gesagt, zwischen ganz unten und ganz oben ist das Glück und ich bin, glaube ich, gerade in so einer Glücksphase irgendwie. Und ganz unten und ganz oben will ich auch mal beflissentlich auslassen. Muss man nicht immer haben. Vor allen Dingen nicht ganz unten.
Ja,
Und bei dir?
finde ich cool. Also finde ich schön, wenn Menschen in der Situation sind. Also ich muss sagen, im Moment ist es tatsächlich ziemlich schwer bei mir so generell. Also erstmal bin ich natürlich privat seit kurzem verlobt und da bin ich natürlich
Das
mega
meine ich, jetzt
happy.
wollte ich gerade, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ob wir das erwähnen dürfen hier im Podcast.
Natürlich.
Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber.
Dankeschön. Gibt es irgendwas, was ich privat nicht erwähnt habe hier bis dato? Glaube nicht.
Ja, aber hätte ja sein können irgendwie. Ich
Ja,
weiß nicht. Ich finde es
nee, nee,
immer
nee.
richtig, vorher drüber zu reden,
Ja.
aber den Schritt
Aber
zu
wir.
machen in deinem hohen Alter,
Ja,
finde ich
ja.
schon mal sehr mutig, mein Lieber.
Also Respekt an Heike, mein Schatz, und Küsse gehen raus, ja,
Ja, liebe
weil
Grüße.
sich mit so einem alten Sack einzulassen, wobei ehrlicherweise, Achtung, kleiner Disclaimer, hört ja keiner, Heike ist ein paar Wochen älter als ich.
Oh.
Aber ist ja jetzt auch kein Thema. Nee, also da geht es mir natürlich
Also
echt super.
Versorgungsprinzip.
Genau. Was das angeht, geht es mir super, aber so Business und die Welt und alles so, da werden wir jetzt ja auch gleich drüber sprechen, ist, finde ich schon irgendwie, ich finde es schon sehr schwierig im Moment alles,
Ja,
ja.
ich finde es gar nicht so schwierig, aber ist doch gut, da haben wir gleich ein paar Gegensätze.
Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben ja gesagt, wir reden so über Gott und die Welt, was uns gerade in dem Moment von Jung und Young beschäftigt. Wir dürfen auch politisch sein. Ich glaube, heute ist der siebte, Montag, der 7. September. Ich glaube, wir kommen an Politik heute nicht vorbei.
War da irgendwas?
Stichwort Sachsen-Anhalt gestern. Ja, die lange ersehnte oder befürchtete Wahl von jeder nach der Perspektive, die du einnimmst, ist ja dann tatsächlich auch so gekommen, wie es prognostiziert war, oder sogar noch
Schlimmer
schlimmer oder
eigentlich, ne?
besser, je nachdem. Also ich würde jetzt einfach mal versuchen, so neutral wie möglich zu bleiben, was in dem Thema immer schwierig ist. Sehr dünnes Eis, aber das sind wir ja gewohnt. Ja, sag mal, was hältst du davon? 44, noch was Prozent für die AfD und 17%, glaube ich, für die CDU. Ich gucke jetzt nochmal in meine Unterlagen, die ich mir extra hier hingelegt habe, aber sag mal, was ist denn dein Impuls dazu?
Ja, ich glaube, es ist das passiert, was man befürchten konnte irgendwie, dass wenn ein smarter Typ die komischen Botschaften der AfD nach außen vertritt und ein Narrativ hochhält, wo die Leute sagen, oh ja, kann ich mich mit identifizieren, ohne ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, dass das denn funktioniert. Also da sind viele Sachen mit bei, die hart verfangen, muss ich sagen, die hart auf das einzahlen, was die Bundesregierungen der letzten 20 Jahre falsch gemacht haben. Und wenn da jemand kommt, der so Obama-Style hat, und ich finde, der Sigmund hat so ein bisschen was, so eine Einfängermentalität, na, dann führt es halt genau dazu. Und jetzt wird sich zeigen, was das Resultat davon ist. Also ich bin jetzt nicht tief erschrocken, muss ich sagen. Also sagen wir mal so, wenn ich die ganzen Wahlkampfclaims von ihm gehört habe, dann waren auch bei mir ein paar Sachen mit bei, die deckungsgleich waren. Es sind ein paar Sachen aber, die völlig konträr laufen, wie die ganze Russland-Geschichte, Austritt aus der NATO, Austritt aus der EU, das geht für mich überhaupt gar nicht. Und die zweite Reihe natürlich, die eher gefährlicher ist, die ja schon nationalsozialistischen Gedankengutshintergrund haben. Also da ist das für mich unwählbar. Aber ich verstehe schon, warum Leute in diese Richtung gehen, weil einfach auf der konservativ-rechten Seite, da hatten wir ja schon mal besprochen, ein Vakuum entstanden ist, wo die CDU die Leute nicht einfangen kann. Also herzlichen Glückwunsch an Merz und Co. Habe ich heute früh so als Slapstick gelesen, die Halbierung der AfD, da hat er die Partei wohl verwechselt irgendwie.
Ja. Das
Ja,
ist
aber
natürlich auch.
ich sehe es gar nicht so kritisch, weil ich glaube, das ist jetzt ein Anfang davon, dass sich irgendwas bewegen muss in allen Bereichen. Und die Bewegung brauchen wir dringend in Deutschland Und ich habe jetzt nicht so viel Angst davor, dass wir jetzt hier morgen 33 haben. Das, glaube ich, können wir abfangen. Aber es muss sich natürlich irgendwie was bewegen. Hoffentlich in die richtige Richtung.
Also
Und
ich
dein erster
finde
Impuls?
ja ähnlich, aber also ja, was mich tatsächlich am meisten bedrückt, sag ich mal, in dem Kontext ist diese, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig formulieren soll. Ich muss mal überlegen, dass ich das richtig sage. Also diese
Wir sind hier nicht in den
Augenschein.
Öffentlich-Rechtlichen. Du musst hier nicht
Ja, ich weiß, aber ich möchte es ja
hundertprozentig
auch.
sozialkonform antworten.
Okay, aber ich möchte es ja gerne auch gut erklären. Also diese augenscheinlichen Ergebnisse, die ja wirklich auf dem Tablett lagen, die in allen Umfragen gleich waren, die ja diesmal auch relativ genauso eingetreten sind oder sogar noch schlimmer, in Anführungszeichen, je nach Perspektive, dass die so bis zum Wahltag so komplett wegignoriert werden von den, sagen wir einfach mal, anderen. Ich möchte nicht Altparteien sagen, weil das ist AfD-Jargon. Ich möchte auch nicht etablierten Parteien sagen, weil ich finde, die etablierten Parteien gibt es eigentlich so gar nicht mehr. Also die
Aber du
SPD ist
merkst
keine.
schon, dass irgendwann nicht mehr viel übrig bleibt, wie du noch deutsche Sprache
Ja,
artikulieren kannst, wenn
genau.
du dich selbst so beschränkst.
Ja, das stimmt, das ist auch schwierig. Aber nein, was ich aber sagen will, ist, es war doch exakt so abzusehen. Und da verweise ich wieder auf meinen Kollegen Precht, ja, der mit Kollegen Lanz zusammen, ja, Grüße gehen raus, die zwei
Ja,
hören ja auch
Grüße
jede
gehen
Folge,
raus an
ja,
unsere
die
Kollegen.
hören ja jede Folge von uns, das
Ja, genau.
weiß ich. Seit ich immer am Anfang zu dir gesagt habe, wo erreiche ich dich denn dann? Und du in der Kemenate. Seitdem sind wir auf dem Radar bei den Jungs.
Na ja,
Nee, was ich
hallo.
aber sagen will, der hat ja tatsächlich zu Recht schon vor einem halben Jahr gesagt, es ist doch nicht wegzuleugnen, so wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Also hätte ich mich doch dieser Realität stellen können. Jetzt, heute, stehen sie alle verknittert da, also mit Ausnahme von unserem Kanzler, der das Modell Merkel, glaube ich, auf die Spitze treibt und einfach zu gar nichts mehr irgendwas sagt. Ja, also das finde ich auch bemerkenswert. Auch da, kleine Randnotiz, dass man während der Brandkatastrophe in seinem Urlaub mit einem 20-Personen-Social-Media-Stab oder PR-Stab nicht mal es hinkriegt, zumindest mal eine Meldung abzusetzen, finde ich bemerkenswert und einer der Gründe, warum die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt so sind, wie sie sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, um darauf zu kommen, das war eins zu eins so abzusehen. Und heute stehen sie alle da mit den gleichen verknitterten Gesichtern, komplett überrascht von dem Beben und mit den gleichen Kommunikationsmechanismen, das ist ja das, was mich eigentlich daran interessiert, wie immer. Also ich habe mir heute Morgen rausgesucht, Wolfgang Thierse, ja, sagt, er sieht die Freiheit durch eine AfD-Regierung bedroht. Plus 0,5% bei der AfD, würde ich sagen, nach so einem Spruch. Ja. Also dass die einfach nicht checken, diese Etablierten, dass sie mit diesen Angstszenarien und mit genau der Argumentation die Leute genau dahin treiben, das verstehe ich einfach nicht. Entweder sind die Typen wirklich, ich sag's jetzt mal, so hohl oder so von ihren Leitlinien seit Jahrzehnten eingenordet worden, dass die gar keinen gesunden Menschenverstand mehr haben. Oh, ich weiß nicht, warum es einfach in Deutschland tatsächlich keine Partei gibt, die in irgendeiner Form wenigstens halbwegs das kommunikativ hinkriegt. Letztes Beispiel, was ich dazu noch sage, heute Morgen. Gleiches Beispiel, und da sträuben sich bei mir wirklich alle Nackenhaare hoch. Philipp Amthor. Könnte man auch mal eine Sendung drüber machen über den Typen. Ja? Philipp Amthor. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit für die AfD. Inhaltlich nicht ganz falsch, ja? Aber auch wieder eine Rhetorik, die ich einfach, die diese Gruppe AfD-Wähler, und ich würde es gar nicht immer so auf Parteien, sondern generell die Gruppe enger zusammenschweißt. Sich jetzt mal inhaltlich damit auseinanderzusetzen und mal selbstkritisch zu sein heute, das kriegen die einfach nicht hin. Und das ist das, was mich komplett erschreckt.
Naja, man kann das aber ganz gut übertragen, ne? Also ich probiere es zumindest ab und zu mal, diese Brücke zu schlagen und zu denken, okay, wenn wir in unseren eigenen Firmen jetzt in dieser radikalen Veränderung der Welt agieren müssen mit KI und wie die Wirtschaft sich verändert, dann sind wir ja nicht gefeit davor, irgendwie uns in unserer eigenen Denkbubble zu bewegen. Und was passiert, also zumindest wenn ich die letzten seit Corona-Jahre bei mir angucke, da ist das meiste, was ich an positiven Veränderungen wirklich bewegt habe hier für meinen Kosmos, ist unter Druck entstanden. Aber wirklich radikaler Druck. Jetzt nicht einfach nur so Druck, sondern wirklich radikaler Druck und ich bin zu Entscheidungen gezwungen worden. Da ist der Druck vielleicht noch nicht hart genug. Und man muss natürlich aufpassen, dass man vielleicht sich nicht so abkapselt, dass man nicht in so in seinem eigenen Universum denkt, sondern wirklich mal Innovationen an sich ranlässt. Und da weiß ich halt nicht, also meine Begründung dafür, bei der CDU zumindest, ist, dass ich glaube, dass die Grabenkämpfe zwischen rechts und links ja nicht nur parteipolitisch rechts und links ablaufen, sondern auch innerhalb der Parteien. Also in der SPD gibt es einen rechten Flügel, einen linken Flügel, also oder einen konservativen Flügel und einen linken Flügel. Bei der CDU gibt es einen rechten Flügel und einen konservativen Flügel, sogar vielleicht einen linken Flügel. Und die alle im Zaum zu halten, glaube ich, ist insgesamt schon schwer. Das ist so, als wenn wir in unseren Agenturen oder du jetzt, weil ihr mehr seid, mit 20 Leuten jetzt alle irgendwie hier einen Flügel habt und da einen Flügel habt und alle quatschen durcheinander. Wenn du immer mehr Kraft investieren musst, um die ganzen Leute zusammenzuhalten und den Unternehmensfrieden jetzt hinzubekommen, dann hast du natürlich wenig Möglichkeiten, um nach außen mit einem positiven Narrativ zu agieren. Zumindest macht das viel schwerer. Und ich glaube, in so einem Kreis hängt der da drin. Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass man, also da bin ich ja völlig bei dir. Ich kann mir mit logischem Menschenverstand nicht erklären, wie man nicht verstehen kann oder welche einfachen Mechanismen und Knöpfe gedrückt werden müssen, um ein großes, nachvollziehbares, zumindest für große Teile der Bevölkerung, nachvollziehbares Narrativ zu bauen. Das geht mir auch nicht in den Kopf. Einfach sich mal hinzusetzen und sagen, okay, was sind denn die Basiswerte, die wir vertreten wollen? Und dann um die Basiswerte herum ein politisches Konstrukt zu bauen und das dann einfach nach vorne zu stellen. Egal, was die anderen machen. Also dieses Draufgehaue auf die anderen und jetzt zu gucken, was die AfD macht und so. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ja, bau doch erstmal deine eigene Stunde der Wahrheit und probier mal Leute irgendwie hinter dein Narrativ zu bündeln. Aber da gibt es ja gar kein Narrativ. Und so. Ich muss sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin, glaube ich, eher ein konservativer Wähler, eher vielleicht sogar ein bisschen rechts, in manchen Teilen auch links. Also ich bin da gar nicht mehr so klassisch unterwegs. Aber für meinen Bereich, was ich denke, also ich fühle mich nirgendwo aufgehoben. Ich finde, zwischen CDU und AfD gibt es ein riesen Vakuum, eine Riesenstrecke, wo eigentlich eine Partei fehlt, die das füllen müsste. Mit ganz normalen Werten. Und das Schlimme ist ja, dass der Siegmund in vielen Teilen, wenn ich jetzt alles ausklammer, was ich vorhin gesagt habe mit Russland, Politik, NATO, EU, da sind ein paar Sachen mit bei, die total pragmatisch verfangen, muss ich sagen. Aber da gibt es eben diese Momente, wo alles kaputt gemacht wird. Und da eine Partei zu gründen, die nicht BSW heißt, sondern die irgendwie da irgendwie was anbietet, das fehlt in Deutschland.
Und ja, sehe ich genauso.
Ich sehe aber auch keinen, der das ausfüllen könnte.
Und ich sehe also die Mankos, die ich politisch analysiere, das wird jetzt die meisten nicht überraschen und dich auch nicht, die sehe ich tatsächlich, und du hast das eben schon so ähnlich ausgedrückt, einfach im fehlenden Narrativ beziehungsweise im nicht vorhandenen Storytelling. Ja, das ist einfach so. Das ist jetzt hier kein Sales-Pitch, aber es ist einfach so. Wenn ich den Siegmund sehe, wie er auf seiner Simson auf die Dörfer fährt, ja, und plakativ da oder im Trabi durch die Gegend eiert, das ist einfach die Sprache der Leute. Der holt die damit ab, mit Bild und Sprache. Ja? Also visuell und kommunikativ holt er die deutlich besser ab als ein Kanzler, der auf eine Wahlveranstaltung geht. Eine einzige, glaube ich, war in Sachsen-Anhalt, wenn ich das richtig gehört habe. Also Disclaimer, ich weiß es nicht genau. Aber er war wohl einmal da und keinerlei Kontakt zum Volk gehabt hat. Komplett abgeschirmt wurde, auf die Bühne, wieder runter, fertig, ne? Das hat doch nichts mit Volksnähe zu tun. Das hat auch nichts mit, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle euch, warum ihr mich wählen sollt. Ich erzähle euch, wo ich mit euch hin will. Und genau das macht der Siegmund. Hat er da gemacht, ja. Und das ist einfach definitiv der bessere, und das wäre jetzt die Frage, die ich auch mal so in den Raum stelle, ist es einfach der bessere Marketing-Experte auch? Oder ist diese Partei einfach die bessere Marketing-Expertise in diesem Polit-Zirkus, weil wenn ich mir angucke, wie die Social Media bespielen, da ziehen die anderen ja jetzt auch nach sukzessive, aber wenn ich mir einfach die Wordings und so weiter angucke und jetzt kann ich ja sozusagen denen wohlgesonnen sein oder nicht, das ist ja beides absolut legitim. Ich finde es im Übrigen auch gut, da haben wir vor längeren, ich glaube vor 2 Jahren schon mal drüber gesprochen, dass es einen Landtag gibt, in dem 5 oder 6 Parteien, glaube ich, sind mittlerweile jetzt dann. Also so ein Vielparteienlandtag finde ich prinzipiell gut. Schließt sich die Frage an, was wird jetzt für eine Regierung gebildet oder wird überhaupt eine gebildet? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass viele verschiedene Perspektiven da reinkommen, finde ich prinzipiell gut. Aber wirklich so, dass keine Partei irgendwie ein Narrativ bedient, Und das ist, wenn du mal guckst, wer ist erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, ist es entweder sind es Autokraten, die einfach sagen, ich knalle alle ab oder sperre sie ein, die nicht meine Meinung haben, die gibt es auch, müssen wir gar nicht so weit gucken. Oder es sind eben Menschen in sozusagen liberalen Demokratien, die aber genauso ein Narrativ bedienen und zwar mit möglichst einfachen Wordings. Ja. Und das müsste doch irgendeiner in den Parteien mal kapieren. Aber scheinbar passiert das nicht und das verstehe ich.
Ja, für mich ist das beste Beispiel die AfD als Phänomen ja grundsätzlich. Also wie willst du denn einem normalen, gebildeten Menschen in Deutschland, der irgendwie ja eine Menge über den Nationalsozialismus in der Schule schon vermittelt bekommen hat, nahelegen, dass die Antwort nach dem Zweiten Weltkrieg der Bundesverfassungsschutz war? Der Bundesverfassungsschutz setzt so eine Partei in Sachsen-Anhalt auf, ich glaube, für den Landesverband sogar als gesichert rechtsextremistisch ein. Und jetzt muss der normale Bürger jetzt verstehen, dass das nicht dazu führt, dass es ein Parteiverbotsverfahren gibt. Also das kannst du doch keinem mehr begreiflich machen. Das ist die Instanz, die uns vor den Schandtaten der Vergangenheit schützen soll. Also von Staatsseite. Und diese Typen, die jetzt einreichen könnten, und also nicht nur Typen, also natürlich alle Genderarten, die sind nicht in der Lage, jetzt die Führung zu zeigen und ein Knöpfchen zu drücken und zu sagen, okay, wir schicken hier mal die Mail ans Bundesverfassungsgericht, check doch mal. Weil die Angst da ist, dass da jetzt ein Märtyrer entstehen könnte oder jetzt ein Durchmarsch entstehen könnte. Jetzt übertrag das mal auf deine Firma oder wie auf unsere Firmen. Können wir uns das leisten zu warten, weil wir Angst vor irgendwas haben? Also wir können es machen, wir können Angst haben und wir können untergehen in der Angst oder wir bewegen uns und probieren uns anzupassen an das, was denn da ist. Also Angst zu haben vor einer Folge, die unser eigenes Grundgesetz vorgibt, verstehe ich überhaupt gar nicht. Und jetzt, also selbst wenn es dir jetzt einfallen sollte, jetzt probier doch mal eine Partei mit 44% zu verbieten. Wie sieht denn das aus? Also das ist doch in sich so ein Schwachsinn.
Ja. Wobei ich generell, aber das ist ja auch so ein Phänomen von dem Pluralismus bei uns, finde ich die Wahl ein bisschen überhyped. Ja? Also ich meine, nichts gegen Sachsen-Anhalt, ist bestimmt ein schönes Land. Ich bin bestimmt schon ein paar Mal durchgefahren, ich war noch nie bewusst da. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Aber ist auch egal, ich will die gar nicht bashen. Das ist bestimmt ein schönes Land, die Leute sind, wie soll ich sagen, regional, national bewusst. Das ist alles super, ja. Aber es sind halt irgendwie knapp 2 Millionen Wahlberechtigte. Also sorry, gerade die Berliner aus diesem unfassbar schönen Bundesland Berlin, ja, die lachen sich doch dann schlapp, das ist ja quasi eine Stadt, ne? Und also natürlich ist es ein Trend und natürlich ist es auch wichtig und natürlich spiegelt es, finde ich, auch die Meinung in der Bevölkerung wieder, auch über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt hinaus. Aber im Endeffekt ist es trotzdem erstmal, keine Ahnung, ein 1/40 des deutschen Wahlvolks oder so, ja, oder ein 1/30.
Ja, aber ich glaube, das ist kein Argument, du.
Kein also, Argument?
Na, ich glaube, weil du hast ja selbst gesagt, Sachsen-Anhalt ist ein Spiegel für zumindest erstmal Ostdeutschland. Und ich würde mal behaupten, dass in vielen jetzt sehr arg gebeutelten westdeutschen Gemeinden und auch Bundesländern das Problem genauso aufkommt. Also vielleicht ist es jetzt eher die Chance zu sagen, okay, es sind nur 2 Millionen, lass uns mal jetzt anpacken, jetzt haben wir es verstanden. Also glaube ich nicht dran, du denke ich mal auch nicht. Hm. Aber ich glaube jetzt zu sagen, sind nur 2 Millionen, wäre jetzt der Rückschluss und da müssen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken drum machen. Das glaube ich wäre der falsche Rückschluss, weil also in mir schreit alles, oh ja, also ich bin ja ein Verfechter der Pendelphilosophie. Das heißt, wenn das Pendel politisch sehr stark nach links ausgeschlagen ist und das ist es, hundertprozentig, also da spricht mir die AfD in Teilen zumindest aus der Seele. Dann kommt dieses Pendel zurück und er bleibt nicht in der Mitte stehen, weil irgendeine magische Kraft von links, von rechts jetzt sagt, oh nee, halt mal in der Mitte, sondern es schlägt in die andere Richtung durch. Und diese Pendelbewegung müssen wir jetzt aushalten. Und man kann nur hoffen, dass es nicht so nach rechts durchpendelt, dass dann noch ein Schaden für die Demokratie entsteht. Aber andererseits muss vielleicht ein Schaden entstehen, damit wir uns rütteln, damit hier irgendwie was passiert. Noch in Assoziation oder in Anlehnung an das, was ich jetzt gesagt habe, wie wir unsere Firmen angepasst haben unter dem Druck von Corona, meinetwegen. Hm. Der Druck muss hart genug sein. Und ich kann dir nicht sagen, wann der Druck hart genug ist, aber vielleicht reicht der Druck von 2 Millionen Menschen, um jetzt was zu verändern. Würde ich mir zumindest hoffen. Der Glaube ist klein.
Schauen wir mal. Also ich hab ein bisschen Zweifel, dass final sich was ändert. Denn gestern Abend habe ich die CDU-Generalsekretärin gesehen. glaube, Tagesthemen war das, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und auf die Frage, was sich denn jetzt in Berlin ändert, ob es da jetzt ein Beben gibt, hat sie gesagt, bei uns ist jetzt erstmal alles wie immer nach einer Landtagswahl.
Ja, habe ich heute früh auch bei NTV gesehen.
Also bei uns ist jetzt, oder NTV gucke ich auch gerne, genau, was kann auch NTV gewesen sein. Also bei uns jetzt erstmal alles wie immer. Wir werden das jetzt beraten, dann werden die Landesvorsitzenden empfangen und dann wird der Kanzler eventuell auch ein Statement dazu abgeben. Und dann ist erstmal alles wie immer, habe ich gedacht, das ist doch gut, ne? Dann ist doch alles super.
Läuft, bewegt sich richtig was.
Und statt mal zu analysieren und was mich da in dem Kontext auch wirklich noch hart beschäftigt ist, und ich habe das tatsächlich recherchiert vorher, weil ich finde, wenn es ein politisches Kalkül gewesen wäre, über News, das, was ich jetzt gleich sage, zu lancieren vor einer Wahl, dann wäre es richtig dirty gewesen. Aber es ist tatsächlich, soweit ich das recherchieren konnte, wahr. Und zwar meine ich die Geschichte Spahn, die jetzt in der Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt ja offiziell wurde, dass die CDU ihn berufen möchte in den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Ja, sorry, ich kann da nur drüber lachen. Also der Typ in den Masken, ja, von seiner Vaterschaft und den Kindern, dem Kind und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil ich finde das auch eine sehr private Entscheidung, diese darf jeder selbst treffen. Da geht es ja mehr darum, welche Maßstäbe setze ich für die Bevölkerung an und welche lege ich bei mir selbst an. Also ich kann ja schlecht Wasser predigen und Wein trinken und das war ja in dem Fall genau so. Aber den Typen jetzt in der Woche vor der Sachsen-Anhalt-Wahl sozusagen offiziell mehr oder weniger, das ist ja wieder irgendwie durchgesteckt worden, aber über das Thema überhaupt zu sprechen, ja, und zu sagen, den setzen wir in einen Haushaltsausschuss, der sehr mächtig ist und über sehr viele Gelder entscheidet im Deutschen Bundestag oder Vorschläge entscheidet. Also das ist so dumm. Also Entschuldigung, liebe CDU, wer mir da jetzt zuhört und CDU, wem die CDU am Herzen liegt, tut mir das leid, aber das ist einfach so blöd. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Ja, ist schon schwierig. Also du weißt, dass ich bei der Maskenaffäre zumindest eine etwas andere Meinung habe, aber mit Werten hat er in jedem Fall was zu tun. Ich glaube, ist meine Annahme, dass in dem politischen Zirkus einfach so wenig Leute sind, die so viel Überblick haben oder politischen Fachverstand für diesen Apparat haben, dass am Ende des Tages vielleicht gar keine Auswahl da ist. Also vielleicht ein bisschen wie bei der sehr dünn besetzten Hertha, wo einfach auch man an jeder Ecke merkt, dass da irgendwie die Nachbesetzung fehlt. Und mir kommt es da auch so vor, weil ja oftmals die Leute immer wieder nach oben kommen. Und ich glaube nicht, weil sie jetzt politisch so super Talente sind, sondern weil sie diesen Apparat verstehen. Und ich glaube, wenn du von außen reinkommst, also sagen wir mal, du würdest jetzt irgendwie dich aufstellen lassen und würdest jetzt Bundeskanzler werden. Einfach so, einfach weil du eine coole Socke bist und du jetzt gewählt werden würdest. Du wärst mit dem Apparat schon hart überfordert, glaube ich. Ich glaube, man muss dieses Spiel können.
Das glaube ich
und
auch.
Man kann eine Menge kaputt machen, glaube ich, wenn man das Spiel nicht kann. Ich sehe das auch immer jetzt hier bei diesen Verhandlungen mit der Ukraine, mit dem Kushner und dem, wie heißt der andere, irgendwas mit W, diesen Vermittler da, das sind ja auch eigentlich Verhandlungsleien. Und man sieht ja, was dabei rauskommt, wenn man nicht weiß, wie die Machtverhältnisse sind untereinander. Und das ist auch eine Sache, die habe ich heute früh mit meiner Frau auch besprochen.
Ich glaube, ein großer Unterschied. Hast du heute früh mit deiner Frau besprochen?
Ja, genau.
Gratulation
diese Machtverhältnisse dazu. Also, wenn ich mir angucke, was unter Kohl und unter Merkel gelaufen ist, diese Ruhe, die da entstanden ist und dieser Gleichklang von Aussagen, einfach nur über ein Sprachrohr zu reden, das hat ja was mit Machtgefüge zu tun und wie ich Macht spielen kann. Also natürlich hat der Kohl einen ganzen Ärmel voll Asse gehabt, sag ich mal, weil er irgendwelche Schulden oder so von anderen irgendwie im Ärmel hatte, die er zur geeigneten Zeit ziehen konnte. Oder irgendwelchen Leuten was versprochen hat, damit die das Maul halten oder so. Aber das muss man nicht mögen, aber das ist Macht. Also mal ernsthaft. Das zu verstehen, dieses Spiel mit Macht umzugehen und andere Leute nach hinten zu drängen oder wie Merkel das auch gemacht hat, Leute, die ihr gefährlich werden konnten, einfach irgendwo abgestellt, abgeparkt
Merz
haben.
Merz zum Beispiel.
Genau. Das muss man können. Also das ist ein Talent irgendwie, so ein Machttalent. Und das haben die wenigsten Leute da draußen. Und deswegen kommen auch, und guck mal jetzt, wenn ich das jetzt übertrage auf die AfD, da scheint es zu funktionieren. Da scheint ein Gleichklang da zu sein und scheint auch eine Riege dahinter zu geben, die ihm das Richtige zustecken. Und nicht so hinterhältig, sondern wirklich, okay, so ist unser Narrativ und so ist unsere Strategie, hochgebrochen von Sachsen-Anhalt hin zur Bundespartei. Alle reden irgendwie aus einem Guss, mehr oder weniger. Und ich glaube, das wird auch von den Menschen total honoriert, weil da geht es ja um Führung. Am Ende geht es ja nicht um Parteiengeklünker, sondern die Menschen wollen geführt werden. Darum geht's. Und das zu zeigen, glaube ich, kriegen die ganz gut hin. Und das kriegt halt Merz überhaupt nicht hin, weil er diese ganzen Flügel und Einzelcharaktere nicht unter Kontrolle kriegt, weil er nicht genug Asse im Ärmel hat oder die nicht richtig hart erpressen kann. Sondern ja, ich habe eher das Gefühl, auch so ein dass bisschen er erpresst dieses, wird.
Er hat auch so ein bisschen diese Oberlehrer-Attitüde. Also ich finde schon, dass die Kommunikation verheerend ist für einen Bundeskanzler, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde einfach den politischen Teil jetzt mal so langsam zum Ende bringen. Ich habe aber noch zwei Fragen und eine Info für dich. Ja? Mhm. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, also es ist auch wieder schwierig im Kontext, weil eigentlich hat es nichts mit der Sachsen-Anhalt-Wahl zu tun, eigentlich. Aber der AfD wird ja eine sehr große Nähe zu Putin bescheinigt, so will ich das mal sagen. Ja, es gibt ja auch Anhaltspunkte, dass da Leute immer wieder hin und her reisen. Die sagen ja, übrigens auch wieder das gleiche Argument wie Precht, witzigerweise, dem ich das absolut absprechen würde, dass er irgendwie ein Sympathisant der AfD ist. Aber beide Lager sagen ja, wir lassen den Gesprächskanal offen nach Russland. Ja? Also das ist ja die Argumentation, warum die hin und her fahren und so. Aber was mich mal in dem Kontext interessieren würde, ganz kurz dein Statement dazu, was ist denn eigentlich diese Geschichte mit diesem Berlin-Hack, der auch den Russen zugesprochen wird. Also erstens, komisch, dass das nicht vor einer Kommunalwahl in Berlin passiert. Da hätte ich das jetzt verstanden sozusagen, ja. Wenn es politisch gewollt ist. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ja immer wieder mal irgendeinen Leak und irgendeinen Hack irgendwo und du hörst, ach hier, Firma XY, die wir alle kennen, hat irgendwie 200.000 Adressen verloren, das hört man so und dann ist es eigentlich auch wieder weg, weil man selten selbst davon betroffen ist. Aber jetzt habe ich gehört tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber offiziell lanciert in den Mainstream-Medien oder wie manche sagen, Lügenpresse, ja, wurde tatsächlich mitgeteilt, dass Ausweisdaten von Berliner Bürgern im Darknet stehen. Und das finde ich jetzt schon mal eine andere Eskalationsstufe. Und irgendwie redet so gar keiner drüber, finde ich. Was hältst du davon?
Naja, wieder ein bisschen Deep Dive. Erstmal wissen wir nicht, ob das die Russen waren. Also ist immer leicht, glaube ich, gesagt, jetzt, oh, die Russen waren es. Ich glaube, das ist so eine Karte, die man ziehen kann. Ich glaube, bei den Leipziger Anschlägen ist es schon eher begründet. Kommt mir zumindest so vor, da höre ich zumindest mehr. Also sonst sind, ich glaube, zwei Sachen in meinem Kopf. Erstens, wir denken immer, oder der gemeine Bürger denkt, dass die Daten, die irgendwo liegen, also und da nehme ich jetzt mal die Daten, die beim Staat liegen, aber auch in allen Social-Media-Plattformen, die noch weitaus mehr intensivere und intimere Daten von uns haben, dass die abschließend sicher irgendwo gelagert sind. An die Nummer glaube ich erstmal gar nicht, sondern ich hoffe nur, dass ich, oder ich will das Gefühl haben, dass ich meinetwegen der Staat eine Menge Mühe gibt, um diese Daten zu sichern. Da kann man jetzt noch geteilter Meinung sein, ob das zurzeit so passiert. Aber so grundsätzlich ist das Risiko, auf was wir uns einlassen müssen. Wenn wir uns digitalisieren, dann wird es immer einen Weg geben, diese Daten in irgendeiner Form zu hacken. Und natürlich ist es dann schlimm, hätte man sich jetzt erpressen lassen sollen und die 2 Millionen, die da wohl gefordert wurden, zahlen sollen. Nee, glaube ich auch nicht. Und die andere Frage ist ja natürlich, okay, wenn wir das jetzt beim Staat aber so hochhängen, ja, wie sieht es denn mit den Daten aus, die jetzt ja die ganzen nichtstaatlichen Organisationen von uns haben? Wie, ich meine, wir sind in dem Marketingbereich unterwegs, wie Google, wie Meta, wie OpenAI jetzt oder so. Und da scheint alles vertrauenswürdig zu sein. Also, ich meine, da haben wir die Hacks ja auch gehabt und da redet auch gar keiner drüber. Ich finde es schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann. Ich finde es jetzt nur nicht so sehr verwerflich, dass es im Staat auch passiert. Weil es wird ja immer zur Folge haben, dass was passiert und dass man dann die Lücke schließen wird. Dass diese Lücken gefunden werden, auch mit Hilfe von KI, das liegt doch auf der Hand. Ich meine, jetzt hat doch irgendwie vergeht doch keine Woche mehr, wo nicht gezeigt wird, dass irgendeine KI ausbricht und dann irgendein anderes Programm hackt. Also da müssen wir uns ja jetzt nicht einbilden, dass die staatlichen Institutionen da jetzt besser geschützt sind. So eine Sachen führen dazu, dass man vielleicht besser drauf guckt und noch intensiver die richtigen Leute engagiert, um am Puls der Zeit zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt denken müssten, wir sind alle super geschützt. Vor allen Dingen ist dieser Doppelklang von die Daten jetzt bei Google von mir liegen, die sind jetzt sicher, oder bei der Telekom, die genau jede Sekunde sehen, wo ich mich eigentlich bewege, die sind jetzt sicherer als die im Staat. Also da, ja, die Daten sollten geschützt sein, aber dieses Missverhältnis im Misstrauen dem Staat gegenüber finde ich schon ein bisschen spooky.
Ja, ist echt ein schwieriges Thema. Könnte man vielleicht mal eine Extra-Sendung drüber machen, weil die Frage ist ja auch, welche Konsequenz ergibt sich daraus? Verändert man in seinem Nutzenverhalten, in der Nutzung von Tools und digitalen Medien irgendwas, oder lässt man einfach alles so laufen auf die Gefahr hin? Also hat man überhaupt eine Alternative? Ja, kann ich überhaupt verhindern, dass meine Daten von der Zulassungsstelle irgendwo gehackt werden oder so? Keine Ahnung. Also ist kein einfaches Thema. Also, aber zum Abschluss von diesem Polit-Blog sozusagen, den wir uns genehmigt haben, habe ich noch eine Frage und noch eine Info für dich. Also erste Frage. Ich habe heute Morgen sofort gelesen, die zwei Prominenten, die gestern Abend noch per Depesche, Brieftaube oder whatever, ja, der AfD gratuliert haben. Ich gebe dir mal einen und den zweiten sollst du mal raten, okay? Kleines Ratespiel. Lass mal kurz deine Synapsen kreisen. AfD.
Ich hoffe, du sagst jetzt den richtigen, weil dann wüsste ich den zweiten sofort, der andere. Ah, nee, ich weiß beide. Ah, okay.
Okay, dann sag doch mal beide. Der fiel mir gerade nicht ein. Soll ich einen verraten oder willst du beide sagen?
Also Orban und Musk waren es.
Richtig. Habe ich beide hier auf meinem Zettel stehen. Crazy. Ja, ihr da draußen, das war wirklich nicht abgesprochen.
Nee, war nicht abgesprochen. Gut. Wir haben einfach nur NTV beide gelesen.
Ja, richtig. Musk und Orban haben gestern schon gratuliert. Geil. Fand ich irgendwie folgerichtig sozusagen. So, und dann habe ich noch eine Info für dich. Und dann, Marco, können wir gerne auf den Blog wechseln und die Politik sein lassen. Wobei ich als Fazit immer noch sagen möchte, liebe Parteien der Welt, besonders in Deutschland, erzählt mehr Geschichten. Aber ich habe noch eine Info für dich. Und die Info ist, du bist sehr, sehr gut.
Du bist was?
Du bist sehr, sehr gut. Du bist was? Was? Was bin ich?
Du bist was?
Sehr gut. Das ist ja irre. Sehr, sehr gut.
Also, weißt du warum? Aber warum erzählst du mir jetzt Sachen, die ich schon längst weiß?
Ja, aber du bist sogar politisch sehr, sehr gut. Okay, möchtest du erkläre. Wissen, warum? Ja, weil wir vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr ungefähr eine politische Sendung gemacht haben, beziehungsweise Politthemen besprochen haben. Das war im Frühsommer 25 und da ging es um den Niedergang der FDP. Und da habe ich dich zu einer klaren Aussage genötigt, ob jetzt die neue frische Welle von Kubicki, ob die jetzt dazu führt, dass die FDP quasi neu erstrahlt im hellen Licht oder ob die endgültig stirbt. Und du hast gesagt, ja, die stirbt. Ne? Also ich finde 2,6% finde ich einen eindrucksvollen Beleg für deine These. Mir tut es immer noch ein bisschen leid, habe ich damals schon gesagt, weil ich finde, eine liberale Partei hätte auch eine Berechtigung im deutschen Parteienspektrum. Aber du hattest absolut recht. Und wir haben beide damals auch gesagt, dass wir möchten eigentlich, zumindest habe ich das so rausgehört, dass wir beide möchten, dass es mehr Parteienspektrum gibt, mit vielen Perspektiven, mit vielen Meinungen und so weiter. Und das ist auch passiert. Also ist beides sozusagen in Sachsen-Anhalt ist passiert, was wir vor einem Jahr prognostiziert haben. Gratulation dazu. Ja.
Ey, wir sind so super. Also so. Wir verändern nichts, aber wir haben Recht gehabt. So, also, und eben. Recht haben ist schon ein Teil von Veränderung.
Recht haben ist schon sehr, sehr geil. So.
Ja, ist schon geil.
Gut, mein Lieber. Dann, ja, und an euch draußen, ich weiß, Politik ist immer schwierig, aber gebt uns doch einfach mal eure Perspektiven. Gerne natürlich auch mal ein Like oder ein Abo oder sowas, was man an der Stelle immer sagen muss. Du spielst ja jetzt immer so Werbung auch in meinen Podcast rein. Das habe ich in neulich gesehen oder diese Woche gehört. Du hast eine KI-Werbung eingespielt. Also da müssen wir noch mal drüber diskutieren. Ja?
Also,
Datenschutz, denkst du dran?
Also, ne? Was hier passiert. Also nächstes Mal werde ich auch Ausweisdaten von den geleakten, gehackten Daten der Berliner irgendwie einspielen.
lieber Zuhörer XY, was wir dir noch ganz kurz sagen wollten, Grüße vom Campix-Team und dein Ausweis ist seit 2 Monaten abgelaufen.
Genau. Und übrigens liegt er hier.
Ich kann dir das gerne mal zeigen, ja. Das wäre geil. Ist das maximale Individualisierung, ja? Wir kennen alle Daten von euch, Leute.
So, jetzt kommen wir mal von der Politik weg.
Ja,
und gehen richtig. Mal in gefüllte Hallen und in harte Persönlichkeiten. Also wenn ich jetzt mal, hatte ich gar nicht im Kopf vorher, aber in so Leitfiguren für eine große Anzahl von Menschen.
Ja.
Wen könnte ich damit meinen, lieber Wolfgang?
Also ich bin ja jetzt nicht so spontan wie du, aber ich habe trotzdem eine Ahnung. Du meinst wahrscheinlich Tony Robbins.
Der Tony.
Der Tony, der Robbins. I am not your guru. Ja, genau. Und ich weiß auch, warum du das weißt, weil ich im Vorfeld gesagt habe, ich würde gerne mal über UTPV reden. Und für euch Lieben da draußen, die das nicht kennen, die 99,9%, die das noch nie gehört haben, das heißt Unleash the Power Within. Das aktuelle, wie soll ich sagen, Programm, Bühnenprogramm oder wie man das nennt, Coaching-Programm von Tony Robbins und seiner Company. Und es bedeutet ja sozusagen übersetzt, entfasse, entfessle, lasse die Energie in dir frei. Ja, also frei übersetzt, schöpfe dein volles Potenzial
lass laufen.
Endlich mal aus. Schöpfe endlich frei mal dein volles Potenzial
lass laufen.
Aus. Lass laufen, lass krachen. Ja, so, und genau, ich wollte kurz berichten, weil ich war jetzt zum dritten Mal bei Tony Robbins und die Geschichte ist ganz einfach erzählt. Ich war 2023 das erste Mal da. Und hatte mich bewusst dafür entschieden, nicht die Übersetzung zu buchen. Also man muss dazu sagen, das findet in der Lanxess Arena in Köln statt. Roundabout 15.000 Leute. Ich hatte in diesem Jahr den Eindruck, dass es wieder mehr waren als beim letzten Mal, als ich da war. Ich erkläre das jetzt gleich. Also ich hätte geschätzt, so 14.000 waren bestimmt da. Ich erzähle dir aber gleich, warum es weniger sein mussten. Ja, und die kommen dann in die Halle und genau, 2023 war ich da ohne Übersetzung und Tony Robbins in Englisch und man kann dem Mann ja vorhalten, was man will und ich werde jetzt auch, mein Fazit wird nicht so positiv sein, wie mancher denken, ja, aber man kann dem ja vorhalten, was er will, aber wenn der auf der Bühne ist, gibt der ja wirklich alles. Das heißt auch in der Redegeschwindigkeit, die wir jetzt so in Deutsch haben, in seinem US-amerikanischen Englisch mit seiner speziellen Form von Ironie, die ja mit Gestik und Sprache zusammenhängt, ist für Menschen, die keine Native English Speaker sind, glaube ich, ziemlich schwierig. So, also war ich 23 da, dachte mir so, das war geil, habe dann den Early Bird für 24 gekauft und war 24 nochmal da und da fand ich es richtig geil, weil ich im Endeffekt schon ein bisschen wusste, was auf mich zukommt, weil ich noch ein bisschen besser war in meinen English Skills, habe wieder keine Übersetzung gebucht und war dann so ein bisschen hyped, auch auf Stimmen, warnende Stimmen von sehr, sehr klugen Menschen in meinem Umfeld, wie zum Beispiel dir, ja, die gesagt haben, nee, mir ist sehr, das sehr alles klug. Zu viel. Ja, mir ist das ist mir alles zu viel, ne? Das ist mir zu viel Guru und so weiter. Und wollte 24 für 25 buchen und dann kam mir ja 25 meine Augenoperation dazwischen, die, glaube ich, hinlänglich hier in unserer Hörerschaft mittlerweile bekannt sind. Also ich hatte letztes Jahr zwei OPs und konnte einfach über den Sommer und Herbst keine Veranstaltung besuchen. Und da möchte ich einfach an der Stelle, weil wir das viel zu selten tun, auch nochmal eine Lanze für Greater brechen. Also Greater ist ja sozusagen die Company, die dieses Greater Festival macht, bei dem ich in diesem Jahr auch war. Und die auch Tony Robbins nach Deutschland holt. Die haben zwar mit dem Event jetzt da nichts zu tun, aber die sind sozusagen der Organisator. Und das lief behind the scenes so schön ab und so wertschätzend ab. Und genau so, wie wir immer alle da stehen und sagen, so müsste das sein, ja. So müssten Kunden auch nach dem Kauf betreut werden. Tatsächlich hatte ich denen dann natürlich letztes Jahr geschrieben, gesagt, Leute, ich habe ein Ticket für dieses Jahr, aber ich kann aus den Gründen, soll ich euch einen Attest schicken oder wie handeln wir das jetzt? Und es war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Ich hatte von der ersten Mail an das Gefühl, die verstehen mich und die haben sofort gesagt, mach dir mal keinen Kopf. Wichtig ist erstmal, dass du gesund wirst. Ich meine, das sind Sprüche, die sagt deine Frau auch zu dir, wenn du irgendwas hast oder die Heike oder meine Familie zu mir, aber nicht irgendjemand aus Köln, den ich nicht kenne, ja. Und ich hatte aber von vornherein das Gefühl und in der ganzen Kommunikation nicht einmal einen Moment, wo ich dachte, oh, das ist irgendein Template, was hier gerade ausgespielt wird. Das war wirklich authentisch, das war wirklich echt und es war auch sehr kulant. Sie haben gesagt, wir schreiben dir das auf nächstes Jahr um, gar kein Thema, ja, und so weiter und so fort. Also der ganze Prozess von Greater, und da möchte ich einfach auch mal sagen, ich sage ja immer, der Fisch kann auch mal vom Kopf her anfangen zu duften, ja. In dem Fall ist es so, dass die wirklich, so wie sie mit ihrem Mindset nach außen gehen und auf ihrem Event, ja, diese Wahrhaftigkeit und dieses Echte und dieses Gute miteinander propagieren, dass ich das da auch gespürt habe. Und deswegen gehen die Props eindeutig mal an Greater. Ja, und habe dann quasi 24 oder 25 mein Ticket umgebucht auf dieses Jahr. So, und jetzt war ich dieses Jahr wieder da und deswegen habe ich jetzt unbedingt das Bedürfnis, nochmal dazu was zu sagen. Und sorry, dass ich dann jetzt quasi einen Monolog führe. Aber man muss dazu wissen, die Leute, die diese Tickets kaufen, von den Early Birds mal abgesehen, liegen die irgendwie bei zwischen 850 und 5.500 Euro die Tickets, also pro Person. Es sind natürlich auch vier volle Tage, ja. Und es waren irgendwie 14.000 Besucher da. Ja, und ich war den ersten Tag da und Tony Robbins macht den ersten Tag. Er macht nicht jeden Tag. Erster Tag Tony Robbins, zweiter Tag ein Trainer, dritter Tag Tony Robbins, vierter Tag nochmal so ein Sporttrainer da. So ein, da geht es dann um die Fitness sozusagen.
Ja, und was ist das?
Da war ich raus, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das werde ich auch gleich noch erwähnen, warum das so ist. Aber was tatsächlich so war, dass diese Halle relativ voll war. Ich hatte dir ja auch ein Bild geschickt, behind the scenes, und habe gesagt, ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich voll. Dazu muss man wissen, es gibt den Innenraum, dann gibt es diesen mittleren Rang, das waren die Gold-Tickets, und oben sitzen sozusagen die ganz günstigen Tickets, Silber, so eins hatte ich. Ich war beim ersten Mal oben, beim zweiten Mal unten im Raum, hatte damals ein richtig teures Ticket. Und jetzt beim dritten Mal habe ich mich entschieden, wieder nach oben zu gehen, weil ich den Vibe irgendwie oben besser fand. So, das einfach mal so als mein Eindruck. Mhm. Jetzt saß ich oben und hatte den Eindruck, oh, das ist hier oben ganz schön voll. Ja? Und jetzt kommt schon der erste Kritikpunkt von mir. Also mein Fazit, falls ihr jetzt nicht alles hören wollt oder mal zwischendurch abbrecht, für mich war es definitiv die letzte Tony Robbins-Veranstaltung. Und ich habe auch ein paar Gründe, warum. Ja. Eigentlich matcht das so ein bisschen mit dem Creator-Ding, wo ich sage, da habe ich das Mindset komplett gespürt und die Abläufe und die Prozesse und auch die wirtschaftlichen Dinge dahinter waren genauso, wie die das auf ihren Events sagen. Und das war dieses Mal bei Tony Robbins komplett anders für mich. Also Beispiel Nummer eins, erster Tag, Tony Robbins, alt gewohnt. Ich sage gleich, was mich am meisten gestört hat, aber was mich tierisch gestört hat, war, dass am zweiten Tag die obere Hälfte des Oberrangs gesperrt wurde. Also ich wollte wieder ganz nach oben gehen und es war alles zu. Und ich habe die gefragt, die Netten, das stehen ja, du kennst das ja, du kommst da rein, du kannst ja nicht da reingehen, ohne 50 Mal angeschrien zu werden. Good morning, how are you? Die wollen dich ja mit Adrenalin schon vollpumpen, wenn du da reingehst. Und ich sage zu der Tante, wieso ist hier gesperrt? Ich habe doch gestern da oben gesessen. Sagt sie, ja, Tony möchte mehr gute Energie im Innenraum. Deswegen hat er entschieden, dass
Nur du in den Innenraum kommen darfst.
Nee, nicht in den Innenraum, in den unteren Teil des Oberrangs. Und jetzt wird es ja spannend, weil ich sagte dann zu dir, ja, aber sorry, der war doch gestern zu 90% voll, der Oberrang. Wie sollen denn die Leute in die Hälfte des Oberrangs passen? Das erschließt sich mir nicht ganz. Oder dürfen wir nach unten auch gehen? Oder nee, das bleibt hier oben. Nee, das geht schon, das passt, wir weisen das alles ein. Das Ende vom Lied war am zweiten Tag. Das gefühlt, also die Veranstaltung ging um 9:30 los bis 11:00. Gefühlt ein einziges Gewusel war im Oberrang, weil die Leute natürlich, die ein bisschen später kamen oder pünktlich kamen, keine Plätze mehr gekriegt haben, faktisch einfach, ja. Es war ein einziges Chaos, du hast nichts mitbekommen vom Programm, das auf der Bühne lief. Und um 11 Uhr haben sie dann entschieden, den Oberrang wieder aufzumachen. Was dann dazu geführt hat, dass Massenbewegungen hin und her gingen, ja. Also total beschissen, um es mal ehrlich zu sagen. Wie kann ich denn so eine Orga bringen? Ich kann doch nicht sagen. Ich muss doch ungefähr ein Gefühl dafür haben, wie viele Tickets habe ich denn da oben verkauft? Wie viele Leute passen da rein? Da kann ich doch nicht einfach sagen, oh, Tony möchte aber gern mehr Energie. Er sperrt jetzt die Hälfte des Rangs. Also konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hat vielen Leuten die Hälfte des Tages verhagelt. So, und was mich aber am allermeisten gestört hat, und das ist der Hauptkritikpunkt an dem ganzen Event, ich war ja 23 da, ich war 24 da. 24 fand ich es gut, weil Wiederholung, Englisch und so weiter. Aber jetzt war es einfach so, dass es Wort für Wort exakt gleich war. Es gab ganz wenig Elemente. Dazu gehörte unter anderem die Heldenreise im Storytelling, die Tony Robbins vorgestellt hat. Das fand ich natürlich cool, ja. Aber das war wirklich eine Viertelstunde. Ansonsten konnte ich im Prinzip den Nachbarn, mit denen du ja sehr in Kontakt kommst, weil du ja Partnerübungen machst und sowas, den konnte ich quasi immer schon spoilern. Die haben mich dann schon gefragt, kennst du hier auch wieder die Pointe? Ja. Der Junge kommt in den Supermarkt und alle klatschen oder so. Ne? Und genau so kam es. Ja. Und die haben sich dann angeguckt, so nach dem Motto, schreibst du dem die Reden oder was? Nee, ich war einfach schon zweimal hier. Und ich dachte mir so, mein Impuls war dann, und jetzt kommt es ein bisschen rough, Achtung, aber es war so, ich saß da oben und dachte, hier sitzen 15.000 Deppen und ich Depp sitze mittendrin. Ja. So. Und das ist ein bisschen hart, weil ich bleibe dabei und hoffe, das ist auch nicht justiziabel, was ich jetzt hier alles sage, aber ich bleibe dabei, wenn du noch nie bei Tony Robbins warst und auf so eine energetische Veranstaltung stehst und sowas mal erleben willst, ist das einzigartig, ja. Es ist einfach eine Energie in der Halle, die ist irre, weil die Leute ja wirklich hochgepowert werden ohne Ende, auch so emotional. Aber auf dem Level, auf dem Preisniveau, wirklich dreimal hintereinander quasi das genau gleiche Programm abzuspulen, das fand ich schon ein bisschen dirty. Ja, weil ich dachte mir wirklich, es kommen ein paar neue Werte, es kommt mal eine neue Übung, es kommt mal irgendwas neu. Aber es gibt so eine Beispielsübung, falls ihr da draußen schon mal da wart, da gibt es so ein Ding, Simon Says. Ja, das ist so ein bisschen Kindergartenspielen. Da sagt der vorne auf der Bühne immer irgendwas, was Simon Says. Und wer das richtig macht, darf stehen bleiben. Und das Ding haben die 1,5 Stunden gezogen, bis dann 5 Mann auf der Bühne standen, die sich irgendwie den linken Fuß gehalten haben und die Hand auf dem Kopf hatten und die Zunge rausgestreckt. Totaler Kindergarten, ja. Es ging in dem Block um Fokus. Also, dass du dich auf Dinge fokussieren kannst, okay. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war für mich wirklich null ergiebig. Es war null ergiebig, deswegen habe ich auch am Samstag abgebrochen tatsächlich. Also ich bin dann Samstag
noch. Und Sonntag wäre noch gegangen, oder?
Sonntag wäre noch gegangen, ja, als war es Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich hatte ja das Workbook auch und das Workbook war halt vollkommen identisch mit dem Workbook, was ich hatte schon. Also was ich im Kopf hatte von früher. Und ich dachte mir so, okay, muss ich mir die gleichen Sprüche nochmal anhören? Und das war natürlich aus Kostengründen eigentlich doof, ja, weil ich habe es ja gebucht und so weiter. Aber ich fand es einfach in Summe wirklich unterirdisch und deswegen habe ich gedacht, so auch übrigens auch die Security und so. Also es ist schon hart auf Profit getrimmt, das Ganze. Ist mir entweder in den ersten zwei Jahren entfallen oder ich habe auf meine klugen Freunde nicht gehört, die jetzt ein bisschen zufrieden in die Kamera grinsen. Oder ich habe es einfach jetzt tatsächlich erst richtig bemerkt. Aber die haben zum Beispiel, mir hat die Security wirklich ein Viertel Apfel. Also ich hatte in diesem, du stehst ja da in so einer langen Reihe und gehst dann durch so Security wie am Flughafen. Ich hatte mir vorher einen Apfel aus der mitgenommen und habe den gegessen. Und der war dann noch so, ein Viertel war noch da von dem Apfel, den musste ich abgeben. Ja. Ich sage, das ist ein Witz jetzt, ich beiß da noch zweimal rein und werfe ihn in die Mülltonne. Nein, ist zu gefährlich. Sag ich, bitte, wen soll ich denn mit dem Apfel kotzen? Also ich weiß nicht, wie man das nennt bei euch, bei uns sagt man Apfel kotzen, also diesem Stumpf. Wie soll ich denn, wen soll ich denn mit dem Apfelstumpf umbringen und wie? Ja. Nee, tut mir leid, wir dürfen keine Essen, also kein Essen rein, keine Getränke rein. Richtig krasses Mindset da an der Stelle. Und das passt halt so gar nicht. Und das ist jetzt das Fazit von dem Blog. Das passt halt so gar nicht zu dem, was sie erzählen. Also sie erzählen ja, nutz deine Potenziale, setz dich durch, triff Entscheidungen. Ich dachte dann Samstag, okay, wenn ich Entscheidungen treffen soll, die mir gut tun, dann gehe ich jetzt.
Dann gehe ich.
Da bin ich auch gegangen. Also nochmal, ich möchte das System nicht grundsätzlich bashen. Für mich war es das definitiv das letzte Mal. Trotzdem ist es cool, diese Energie im Raum zu spüren. Und wenn man noch nie da war, kann man sich's mal anschauen. Ja, aber für mich war es irgendwie schon krass, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, und jetzt kommst du ins Spiel, war jetzt ein langer Monolog, fand ich aber gerade so die Eröffnung und das, was wir ja letztes Jahr oder dieses Jahr so bei der letzten Campex auch so ein bisschen gespielt hatten, was mir ja da freie Hand gelassen. Mhm. Und ich habe das ja ein bisschen probiert, das fand ich schon wieder sehr geil. Also die schaffen es schon, die Halle wirklich so energetisch aufzuladen, dass die Leute wirklich so, yeah, und jetzt geht's los, ja, und wirklich alle. Und ich hatte um mich rum tatsächlich am ersten Tag so ein, zwei Leute sitzen, von denen ich gedacht hätte auch, und am Anfang war es auch so, die sind eher ein bisschen so behäbig oder träge oder von ihrem Mindset auch nicht so. Also es war, ohne jetzt den Menschen zu nahe treten zu wollen, aber es war ein Asiate neben mir, auch schon relativ alt, wo ich so dachte, ob der so und yeah und yes, sir, yes und say
yeah. Konfuzius.
Genau, Konfuzius saß da neben mir und ich dachte so, ob der da jetzt so mitzieht, aber er hat tatsächlich dann auch irgendwie so über den Tag mitgezogen. Ja. Also die schaffen das wirklich, dich da reinzuholen. Und das ist, glaube ich, für Eventveranstalter, egal ob Marketing oder andere Dinge, auch noch so ein bisschen Aufgabe, so ein gemeinsames Mindset zu schaffen. Das haben sie gut hingekriegt. Ja, das war so mein Fazit zu Unleash the Power Within von Tony Robbins. Und ich dachte so, ja, wird dir vielleicht ganz gut gefallen, weil du mich ja schon immer gewarnt hast.
Natürlich.
Ich habe halt nie auf dich gehört.
Die anderen Leute haben natürlich gar nichts mit rausgenommen. Aber als Veranstalter interessiert es mich natürlich schon brennend, was da so passiert. Und vor allen Dingen interessiert mich natürlich brennend, wie du dich evolutionär in so einer Veranstaltung irgendwie bewegst, weil du ja wirklich Feuer und Flamme warst. Also was diese Veranstaltungen ja machen, ist, dass sie wirklich Leute entzünden können. Und du warst einer von denen, die entzündet waren. Und dann aber auch zu sehen, wie man diese Flamme jetzt wieder irgendwie mit falschen chemischen Zusätzen einfach radikal zum Verrecken bringt.
Ja, richtig.
Ist ja auch ganz cool. Aber das zählt ja für jede Marketingmaßnahme, die wir haben. Und wir sehen es ja so oft, dass bestimmte Sachen so gehypt sind und dann irgendwie ein halbes Jahr super funktionieren und dann weg sind einfach. Entweder weil die Leute satt sind oder weil die Leute einfach immer wieder dann dasselbe machen, weil sie dann einfach nur noch Cash machen wollen. Also wieder, was wir eben politisch auch gesagt haben, man wird dann träge mit dem Erfolg, glaube ich. Und da müssen wir alle sehr aufpassen.
Ja, und weißt du, was tatsächlich noch Parallelen sind, die du als Veranstalter mitnehmen darfst? Und jetzt könnte man natürlich, und ich würde es niemandem übel nehmen, wenn die sagen würden, ja, der Junge, der ist eh ein bisschen speziell, der Typ, ne, seine Perspektive.
Was stimmt.
Ja, das stimmt total. Aber ich habe dann zum Beispiel zwei Dinge gemerkt. Und du weißt, dass ich dich zum Beispiel kritisiere. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr zur Campix geht oder auf irgendwelche anderen Events, achtet mal darauf. Ich kritisiere immer wieder eine absolute Kleinigkeit, die mit 5 Minuten Aufwand und 0 Euro zu beheben wäre und den Effekt x-fach hätte, nämlich einfach, wenn es gibt ja bei der Campix immer dieses unfassbar gute Catering, ja? So, und dann stehen wir mittags draußen in der Sonne, meistens ja schön warm, also alles perfekt. Und dann stehst du in dieser Schlange schon mal 5 Minuten an, bis du dann die Töpfe kommst. Das funktioniert auch alles gut. Aber dann weißt du ja nicht, was in Top 4, 5 und 6 ist. Das heißt, du könntest mal nach vorne rufen, die sind aber alle beschäftigt mit ihren Tellern und Besteck. Und ich frage mich bis heute, jetzt könnte man sagen, was erzählt der Typ da, aber es ist so, ich frage mich bis heute, warum stellt man nicht vorne hin eine Tafel und sagt, Schale 1 Reis, Schale 2 geschnetzeltes, Schale 3 Gemüse, so. Dass ich einfach schon mal einen Überblick habe, ich nehme mir was aus Schale 3, 4 und 5, so. Und bevor du das kommentierst, was ist jetzt die Parallele zu Tony Robbins? Die ist, dass ich auch finde, dass bei so einem hochpreisigen Event, und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich ein bisschen da auskennt, von Grader, der da saß, also der da stand vielmehr, der hat mir gesagt, da wird, ich will jetzt die Summe nicht sagen, aber da bleibt unterm Strich eine zweistellige Millionen-Euro-Summe übrig für den Veranstalter, also für Tony Robbins. So. Und das sei ihm absolut gegönnt. So, gar keine Frage. Es geht hier nicht um eine Neiddebatte, aber dann zu sagen, ich habe bis zum Veranstaltungsbeginn keine Agenda. Es gab keine Agenda. Es gab offiziell keine Agenda. Es gab keine Information, wann Pausen da sind. Es gab keine Information, welcher Speaker spricht wann. Also ich habe zumindest keine gesehen. Ich habe auch alle gefragt um mich herum. Die wussten es auch nicht. Also wenn es eine gab, dann war sie sehr, sehr versteckt. Oder zweites, also mach eine Agenda. Wenn du 10 Millionen Euro oder mehr einnimmst, sorry, dann gib mir zumindest grob eine Orientierung, wann was stattfindet. Ja? Zweites Beispiel. Du kennst das ja, es gibt ja so wie beim Fußballstadion oder ihr, wenn ihr zu Konzerten geht, da gibt es ja am Anfang solche Gitter, wo man durchgeht zur Registrierung. Bei Tony Robbins hast du ja diesen Security-Check. Das heißt so, du stehst da in diesen Gittern. Und die werden ja so geschlängelt, wie am Flughafen, kennt man ja. Ne? Mhm. So. Und jetzt war beim Rausgehen, musstest du durch diese Schlängelung gehen. Beim Rausgehen, wo also nichts mehr da war, da war kein Mensch mehr da. Und das waren so Einhängedinger. Und da habe ich zu dem Typ gesagt, muss ich jetzt die 1,5 Kilometer mich hier runterschlängeln oder könnt ihr mir hier aufmachen? Oder allen, die jetzt gehen wollen um 18 Uhr oder um 19 Uhr abends, einfach damit, das Parkhaus ist hier in Sichtweite, ja? Nee, können sie nicht. Was ich verstehe, das werfe ich den Leuten nicht vor, sondern einfach der Orga. Einmal kurz nachzudenken, was haben denn die Leute, die 12 Stunden da gehockt haben oder 10 Stunden da gehockt haben, ist doch verständlich, dass die dann nach Hause möchten, sich ausruhen, ein bisschen verarbeiten das Ganze. Und die, dann läufst du aber diese 1,2 Kilometer, ich habe tatsächlich die Uhr angemacht, um zu gucken, ja, du läufst 1,2 Kilometer in ein Parkhaus, das 300 Meter entfernt ist, ja, weil die nicht in der Lage sind, so 5 so Dinge auszuhängen und aufzumachen und das offiziell der Security zu erlauben. Den Jungs war das ja scheißegal, ja, aber die durften es halt nicht und haben es gemacht. Also es sind so Kleinigkeiten wie beim Buffet, wo ich denke, okay, Leute, das ist echt minimal Aufwand, aber es würde den Event so viel kundenfreundlicher machen. Und das kann man vielleicht noch mal mit übernehmen, als Eventveranstalter auch zu überlegen, wo gibt es denn so kleine Hebel, die gar nichts kosten, aber den Leuten einfach noch ein besseres Gefühl machen.
Die aber kaum zu erkennen sind, ne? Also aus Veranstaltersicht vielleicht, sondern für dich dann genau präsent sind in dem Moment, aber vielleicht im Vorfeld der Planung nicht. Also ich glaube, Komplexität ist ein Thema für sich. Also ich würde gar nicht schönreden, aber ich glaube, am Ende des Tages bei so großen Dingern kannst du gar nicht alles auf dem Schirm haben. Ja, also da bin ich sehr, ich gebe mir mehr als mir Mühe geben kann ich mir.
Das muss das System aushalten.
Ich glaube, da saß jetzt auch keiner, der gesagt hat, oh, jetzt werden wir mal den Wolle, den werden wir jetzt mal schön da in den Schlängelgang schicken, nur damit der schön abhaten kann hinterher.
Nee, die Leute, die da mit mir rausgegangen sind, die 10, die da in diesem Riesenareal waren, die waren natürlich alle geschimpft, ist doch klar. Und das meine ich ja damit. Es liegt also nicht an mir, sondern die denken sich alle, wieso machen die nicht einfach da auf und lassen uns
dabei da raus, war das ein Networking-Teil, weil ihr euch alle dann gut verbunden habt und dann gesagt habt, ey, ihr habt ein gemeinsames Feindbild und das verbindet halt auch.
Genau, so. Dann lass mal weitergehen, mein Lieber. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, was mich noch als Themenblock interessiert, ist Messy Middle Madness. Du hast ja schon in deiner Außenpräsenz, in deiner Außendarstellung ganz schön was dies Jahr verändert. Ja, also du bist definitiv mehr, du bist definitiv mehr auf Video gegangen. Ja. Fuchtelst mehr, das haben wir auch schon besprochen.
Ja.
Genau. Ich kann leider nicht immer zuhören. Feedback von mir an dich. Könnt ihr uns mir draußen oder mir ja, uns auch gerne mal zurückspielen, wie es bei euch ist. Für mich sind das unfassbar schlechte Zeiten. Also Dienstag um 11 und Freitagmorgen um 11 ist für mich, ich glaube, das sind die zwei Formate, ne? 11 immer.
Immer 11, ja.
Ja, genau. Dienstag und das ist für mich, also ich kann leider nicht immer teilnehmen, würde das gerne machen, aber ehrlicherweise in dieser Medienkonsumwelt, die wir, in der wir sind, ist für mich dann auch fast nicht möglich, das nochmal nachzuschauen, weil ich müsste es ja schauen. Ich könnte es ja hören, wenn es ein Podcast wäre, ist das kein Problem, dann mache ich das, aber beim Schauen schwierig. Aber die Frage, die ich mir so stelle, ist, du hast jetzt schon ein paar Mal in den wenigen Sequenzen, die ich teilnehmen kann, hast schon ein paar Mal erwähnt, dass es aus deiner Sicht sehr erfolgreich ist. Und dass du teilweise bis zu 1000 Hörer hast, jetzt weiß ich ja aus unserem Kontext.
Also nicht in live, sondern mit Konserve.
Dass bis zu 1000 Leute das schauen, hast du gesagt, mit Konserve. Jetzt weiß ich ja aus unserem Podcast-Kontext, dass es extrem schwierig ist zu messen, wie viele Leute eigentlich genau, weil wir haben die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen, es läuft auf der Website, es läuft hier, es läuft da. Die Leute schauen es zum Teil, dann schauen sie es irgendwann weiter. A, wie misst du das? Und B, ist das für dich dann die Zielgröße oder wo willst du denn überhaupt hin damit? Das würde mich mal interessieren.
Also das Coole ist ja, dass ich gar kein Ziel habe, ehrlicherweise. Ich habe Spaß an dem Thema und Spaß an dem Format. Und ja, du hast recht, ich will einfach mehr wieder YouTube machen, weil ich an das Format YouTube glaube im Kontext von EAT und auch Geo und SEO. Ich glaube, dass das total Sinn macht. Ja, Tracking ist ein Problem. Ich meine, wir haben ja erst vor ein oder zwei Wochen die Veränderung in YouTube gehabt, wie jetzt Views gezählt werden. Ist ja exorbitant explodiert. Heißt, wenn ich jetzt 50 Views eigentlich auf so einem Video hätte, sind es jetzt plötzlich 250. Einfach weil jeder Kontakt mit dem Video plötzlich gezählt wird und nicht erst nachdem 3 Sekunden geguckt wurden. Da kann ich aber nichts dran ändern. Also wenn da 1000 Views zusammenkommen, dann finde ich das erstmal beachtlich. Und ich habe ja über die Zeit auch gelernt, dass wenn du das interaktiv machen willst, mit einem Chat und auf den Chat eingehen willst, dann wären jetzt 1000 Leute in dem Chat, die auch noch miteinander agieren, eine Vollkatastrophe, weil ich es gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Ich könnte gar nicht mehr darauf eingehen.
Dann bräuchtest du dann eine Redaktion, die dich unterstützt, ne?
Ja, aber selbst das ist schwierig, weil die Nähe einfach weg ist. Und mir macht es ja Spaß, weil die Nähe da ist zu Leuten, die ich entweder kenne oder dann auch kennengelernt habe, weil sie mittlerweile treue Folger geworden sind. Und das macht mir Spaß. Ich habe gar kein Ziel mehr. Also, ich werde ja oft gefragt, irgendwie, Marco, was hast du denn für ein Ziel? Nee, ich habe auch Podcast ist für mich kein Ziel, jetzt unbedingt Reichweite zu bekommen. Ich weiß, da hören ein paar Leute zu, weil sie Interesse an bestimmten Themen haben. Aber im Kern ist er für mich ein eigenes Fortbildungsmedium. Und so ist es da in dem auch. Ich will einfach mit Medien umgehen können. Ich will wissen, wie so ein Podcast-Studio, wie der Livestream funktioniert, wie eine Interaktion funktioniert. Und will auch gucken, wie man das denn am Ende des Tages vermarkten kann. Einfach, weil ich es lernen will und weil ich es auch vorleben will. Weil macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt meinen Kunden erkläre, ey, du musst mehr auf YouTube machen, weil der Kanal einfach jetzt total in den nächsten 5 Jahren nochmal richtig anziehen dürfte. In meiner Vision. Und ich selbst mache es halt in irgendeiner Form nicht. Also ich würde schon ganz gerne vorleben und auch sagen, ah, guck mal, hier habe ich das gelernt, hier habe ich das gelernt. Und ich erwische mich ja auch dabei, dass ich oftmals jetzt auch schon den einen oder anderen Kunden im Chat gesehen habe. Und das finde ich halt cool, weil wir so ein gemeinsames Denkuniversum haben. Und was dabei rauskommt, keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich in einer Nische arbeite, in einer 100%igen Nische, das habe ich über 20 Jahre gelernt. Online-Marketing ist halt faktisch totes Pflaster, wenn du nicht irgendwie so Evergreen-Content machst. Ja, da kann man einsteigen, aber wenn du einfach tagespolitische Geschichten machst oder Sachen wie News oder so, dann ist Online-Marketing so ein totes Pferd. Das sehen wir ja an vielen Kanälen, die da draußen unterwegs sind. Andererseits, wenn du jetzt so Themen wie Politik mit reinbringst oder so und das verbinden kannst in irgendeiner Form, dann geht es schon ein bisschen besser. Also wenn du jetzt über eine Vorführung von einem Tool, was ich gemacht habe, plötzlich so Begriffe wie Perplexity oder GTA 6 irgendwie mit reinbringen kannst, dann bist du plötzlich in anderen algorithmischen Ausspielungen drin. Ob das denn immer noch die Zielgruppe ist, sei mal dahingestellt. Aber ich habe Spaß damit, rumzuspielen. Und zurzeit, wie gesagt, diese 30 Ausgaben, die ich jetzt gemacht habe, oder 33 Ausgaben, die sind wie im Flug vergangen. Macht wirklich Spaß. Und ich habe auch nicht das Problem, dass ich mir immer was aus den Rippen schneiden muss, sondern ist irgendwie ein Teil von meinem Leben. Und in meinem Leben passiert halt eine ganze Menge. Du weißt, dass ich da multi-interessiert bin. Und das ist nur ein Spiegel davon und den kann man mögen oder nicht. Am Ende setzen sich die Sachen bei mir fester im Kopf, wenn ich sie einfach nochmal artikuliere in so einem Format und dadurch ist es für mich wichtig.
Ich finde es nicht multi-interessiert, sondern omni-interessiert, aber das nur
am Ende. Ja, stimmt.
Ich habe übrigens deinen letzten Wayne-Podcast gehört, den ich ja auch wirklich, glaube ich, von Anfang an höre. Also ich bin ja der Hörer der ersten Stunde und ich fand den mit Björn Darko wieder außergewöhnlich gut. Also da dürfen wir, glaube ich, auch mal Promo machen. Ich aus meiner Hörerperspektive fand den außergewöhnlich gut, zumal du auch noch auf meinen verwiesen hast. Denn ihr da draußen, ihr Lieben, wenn ihr mal
jetzt Björn Darko... Jetzt kennt ihr den Darko,
Grund. Ja, genau. Wenn ihr Björn Darko mal kennenlernen wollt, dann gibt es gleich 2 Anlaufstellen bei uns in unserem Podcast-Universum. Nämlich einmal bei Behind the Story mit mir und einmal mit Marco in der aktuellen Wayne-Ausgabe. Sozusagen die Business-Variante. Was hältst du von den ganzen Themen? Und meine war mehr die private. Und ich finde, in Summe haben wir da echt, haben wir eine richtig gute Personenbeschreibung auch hingekriegt. Also das fand ich richtig cool und ich fand euren Podcast wirklich total gut, weil Björn auch einer ist, der nicht so die Mainstream-Antwort gibt. Also der sagt auch mal, nö,
das, genau, das ist ehrlich halt anders. Einfach. Und ja, genau. Das lieben wir beide, ja, dass ja. Wir einfach so einen Blick hinter die Kulissen authentisch bringen können, weil viele Leute sind einfach schon sehr stark als polierter Apfel unterwegs, was ich auch verstehe, habe ich schon oftmals gesagt. Aber Björn gehört wirklich zu denjenigen, wo ich denke, wirklich eine authentische, coole Socke, und mich mit ihm zu unterhalten und auszutauschen, auch über die ganzen Veränderungen, die sich jetzt gerade abtun hier durch KI und so und die Faszination. Also das war schon toll, weil er schon in meinen Augen wirklich ein super kreativer Mensch ist und ich schon immer das Gespür habe, dass viel erdrückt wird von der KI, von dem, was früher an kreativen Sachen da waren. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wo wir da rauskommen, aber sich mit Menschen auszutauschen, glaube ich, ist schon ein Weg, um seinen eigenen Weg zu finden.
Und ich finde, also tatsächlich finde ich gerade an dem Beispiel diese beiden Perspektiven, er ist ein super Kreativer, das kam in deinem Podcast gut raus, aber er ist ein super kreativer Mensch. Und das kam in meinem Podcast gut raus. Und du hast im Podcast gesagt, dass du es noch nicht ganz gehört hast. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen und euch draußen auch, nicht aus Eigennutz, sondern weil auch Björn jemand ist, dem man eine ganz andere Vita zuschreiben würde, als ich vorher hatte, als die, die er dann erzählt hat. Und das war in Teilen tough, wirklich tough. Und das bringt einen den Mensch ja auch nochmal näher und zeigt auch, welche Möglichkeiten sozusagen Unleash the Power Within im echten Leben auch hat, wenn jemand wirklich von Grund auf schwierige Voraussetzungen hat und trotzdem alles durchzieht und trotzdem immer irgendwie authentisch bleibt. Also total schöne Folge. So, also gut, dann weiß ich jetzt so ungefähr, wo es bei Messy Middle Madness hingeht. Du hast mir ja in der dir
und eigenen... Und ich weiß, dass du nie dabei bist. Das ist auch cool. Da haben wir
nee, die nicht, Sachen nicht, geklärt. Nie, stimmt nicht. Also morgen zum Beispiel werde ich wahrscheinlich dabei sein, aber ich kann es ja nicht garantieren, weil es mitten im Tagesablauf ist. Ja, aber was ich sagen wollte, du hast mir ja in der dir eigenen kommunikativen Art in einem Satz geschrieben, dass wir jetzt
ein
Video aufzeichnen. Hingeknallt, genau. Ich bin da komplett free. Wer sich da nicht von unseren Antlitzen abgeschreckt fühlt, der soll gerne dann auch die Videos sehen. Ich habe da kein Problem mit. Ist das jetzt so? Machen wir jetzt jeden Podcast immer auch als Video dann entsprechend? Oder wie kannst du mich
ja hier live gerne machen. Ich fand's halt, ich habe jetzt wirklich hier von dem Wingman-Podcast von Flo und Jolle hatte ich wirklich das Gefühl, dass das eine totale Mehrwertsteigerung war, als ich die beiden Typen sehen konnte. Also Typen jetzt genderneutral gesprochen. Nicht, dass
ihr sich auf Schlips
gedreht fühlt.
Grüße nach Hamburg.
Und ich fand es echt eine totale Bereicherung. Ich hatte selbst mich dabei erwischt, ein Grinsen im Gesicht zu haben, weil ich die beiden gesehen habe. Und dabei ist aber so wichtig, und jetzt gucke ich gerade auf die Bilder, die wir jetzt hier irgendwie erzeugen, in unserem Tool, was wir hier haben. Das war vielleicht der Beginn, an der Inszenierung für Video zu arbeiten. Weil es lebt natürlich davon, dass wir nicht beide, also wenn du deinen Monolog über Tony Robbins
ja, gerne,
ist
danke,
ein Restaurant, hältst.
Der andere hieß Times Roman, den du meinst.
Nein, ich meinte schon Tony Romas, meinte ich. Das Rippchen-Restaurant.
Ah, okay.
Dass wenn du den hältst, dass das natürlich davon lebt, dass der andere irgendwie noch in irgendeiner Form interagiert, damit die Leute auch was zu sehen haben, weil sonst ist es langweilig. Und daran, glaube ich, kann man schon arbeiten, um für so ein Interviewformat einfach eine gute Visualisierung hinzubekommen, die irgendwie reinzieht. Und ich meine, du bist ja einer, der immer so meine Gestikulierung lächerlich macht. Aber ich glaube, es lebt im Video unglaublich davon, ob du deine Arme bewegst oder ob du deine Mimik bewegst. Weil sonst ist ja nichts da. Mit deiner
das
Stimme
ich ja bewegst auch. Du. Also ich bin da ja komplett bei dir.
Ja, genau. Machst du aber nicht, weil nee, du dir ja lächerlich vorkommst. Und nee, man muss ja nicht immer dieselben Gestiken haben, die ich jetzt hier mache. Aber sich Gedanken darüber zu machen, wie man gestikulieren kann und wie man Leute in Aufmerksamkeit für ein Videobild halten kann in so einem Interviewformat, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und da würde ich ganz gerne in der Zukunft mit dir dran arbeiten. Deswegen war das so der erste Hinweis, ob du da Bock drauf hast, weil kann ja sein, dass du festgetackert bist und die Hände sowieso immer unter der Sichtkante hast, weil du dir die ganze Zeit noch irgendwie am Geschlechtsteil spielst oder so.
Okay, wir schneiden ja hier nichts raus, deswegen lassen wir das einfach drin. Nein, aber jetzt kriegst du den hart von mir zurück, ja? Also das Thema kriegst du jetzt hart von mir zurück, weil das hängt natürlich auch davon ab, ob du zwei gesunde Schultern hast, ja? Mein Lieber. Das heißt, ich kann in der Situation, in der ich jetzt hier sitze, den Arm gar nicht heben. Ich könnte also immer nur. Und weißt du, was das für scheiß Bilder sind, wenn du den ganzen Tag so machst?
Ja, es sieht total cool aus. Aber du könntest dir ja was ausdenken, wie du das kompensieren
kannst. Kann ja hopsen. So,
ja, du könntest dich ja höher setzen, du könntest irgendwie durchs Bild rennen, du könntest irgendwie essen dabei. Egal was, sich einfach darüber Gedanken zu machen, wie man dieses ruhende Bild einfach ein bisschen aufwertet, ist, glaube ich, wichtig. Und da lerne ich halt unglaublich viel aus anderen Kanälen, die da draußen produziert werden von anderen YouTubern.
Aber jetzt mal oder ganz ernsthaft, ich bin da komplett bei dir, du hast ja recht. Und aber da sind wir auch wieder, und das ist irgendwie komisch, ne? Aber auch gruselig, aber auch schön. Beim Anfang, auch das, glaube ich, haben manche Parteien, sagen wir einfach mal so neutral, besser verstanden als andere.
Natürlich.
Wie gestikuliere ich, wie texte ich, wie spreche ich die Leute an?
Wie schneide ich auch nachher irgendwie? Das ist jetzt ja nur ein Infoformat, ein Interviewformat. Aber wie man so kurze Snippets macht irgendwie, um jetzt meinetwegen dieses Interview nach draußen zu bringen. Ich meine, wir nutzen jetzt alle diese automatisierten Snippet-Tools, die jetzt hier in diesen Tools angeboten werden.
Magic Clips von Riverside.
Genau. Und die sind ja oftmals wirklich scheiße, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ja. Und die dann anzulehnen an Sachen, die jetzt in Insta oder so publiziert werden, finde ich schon unglaublich wichtig, weil da machen viele Leute echt einen coolen Job. Teilweise mit wenig Reichweite, aber teilweise auch mit riesiger Reichweite. Also guck dir mal so einen Knossi an. Ich meine, der macht natürlich bestimmte Sachen, die einfach unglaublich nervig sind, die aber Reichweite erzeugen.
Hm.
Also oder ein René Redo, der jetzt hier in Big Brother House einzieht, der nervt mich total, muss ich sagen. Aber
irgendwie
schafft das auch, dass ich immer mal wieder reingucke.
Okay. Na gut, okay, also dann, ihr Lieben, ihr dürft euch jetzt freuen oder auch nicht. Die gute Nachricht ist, also die schlechte, ihr werdet uns jetzt häufiger auch sehen. Die gute Nachricht ist, ihr müsst ja nicht gucken.
Ja, genau, ihr müsst nicht gucken. Ihr könnt in Erwartungshaltung euch begeben, dass da immer im Bild vielleicht was stattfinden wird.
So,
hört euch vielleicht mal den Wingman-Podcast von letztem Mal an. Einfach die Story, die er mit reingenommen hat, die in Teilen ein bisschen am Strafgesetzbuch vorbeischlittert.
Wie noch mehr als wir.
Fand ich schon sehr, sehr cool. Also da kann man schon eine Menge machen. Man muss nur drüber nachdenken. Und das, was ich immer sage, wie beim Sicherheitsfahrtraining, wenn die Oma über die Straße läuft und du guckst die Oma an, kachelst du so um.
So, das ist halt einfach so.
Das ist halt einfach so.
Mein lieber IFA, du gehst jetzt zur IFA. Wir haben unsere Aufnahme spontan verlegt. Ich war natürlich wie immer flexibel. Das ist ja auch
klar.
Muss ja hier auch mal erwähnt
werden. Wie ein Stück Kernseife ist der Mann
unterwegs. Ich bin da flupp. Sind wir auf dem Vormittag gefluppt. und nee, im Ernst, IFA, was guckst du dir an? Also die hüpfenden Roboter, die selbstbestellenden Kühlschränke, wo liegt dein Interesse?
Ja.
Und wann erfahren wir
davon? Morgen. Also ich werde morgen eine Ausgabe machen in Messy Middle Madness, wo ich natürlich euch ein bisschen berichte, was ich da erlebt habe, aber auch, wie die Marken ihre Werbung machen auf der Messe, wie sie die Leute zu den Ständen kriegen wollen, wie sie inszenieren, wie sie Storytelling machen, wie sie Botschaften auf großen Werbeplakaten zeigen und so. Also ich werde schon sehr stark mit der Marketingbrille darüber laufen, aber ich bin natürlich auch interessiert daran, an den hüpfenden kleinen Robotern und so, die unser Leben ja in Zukunft leichter machen sollen und wo wir wissen, dass das eigentlich nur Kapitalismus zu Ende gespielt ist. Und unser Leben wird ja schon seit vielen Jahrzehnten vielleicht schon nicht mehr leichter, sondern immer schwieriger. Ich habe letztes Mal wieder beim Familienmitglied probiert, einen Fernseher einzurichten. Wir sind weit davon entfernt, dass die Welt einfacher geworden ist.
Das macht der Roboter dann für dich.
Ja, macht der Roboter.
Also pass auf, gebe ich dir, wenn du morgen Messy Middle Madness, dann verspreche ich dir, ich bin dabei. Also ich versuch's. Und ich gebe dir mal eine Aufgabe mit. Was mich interessieren würde, wäre, guck doch mal drauf, machst du sowieso, weiß ich, deswegen ist es nicht schlimm. Wie wird denn KI so inszeniert? Also schreiben die das dran, ganz groß? Oder ist das eher so ein Roboter, der auch KI hat oder eine Waschmaschine oder whatever? Also steht da fett an den Ständen KI oder ist das eher schon so etabliert? Das würde mich mal interessieren. Und was mich auch mal interessieren würde, ich habe nämlich ein paar Berichte schon gesehen von der IFA. Und dann stehen die Reporter immer da und reden mit den Leuten von Xiaomi oder von wem auch immer. Die haben ein Auto dabei, ein Handy und einen Roboter. Und dann sagen die immer, ja, das Auto gibt es jetzt für 42.000 Euro in der Klasse und die Handys. Aber bei den Robotern fallen keine Preise. Und das würde mich mal interessieren. Guck doch mal, was kostet denn so ein Haushaltsroboter, wenn ich so einen mir anschaffen will, der putzt und wäscht und weiß ich, was man alles macht. Ja,
mich guck abends ich mal, ob da ein Preisschild hängt.
Ja, guck doch mal bitte, ob da ein Preisschild hängt. Ich bin gespannt. Ich werde morgen in Messy Middle Madness sappernd vorm Bildschirm sitzen und darauf warten,
dass du die Informationen spreizt. Genau so richtig. Und vor allen Dingen Leasingraten werde ich dann irgendwie noch probieren zu ermitteln.
Genau. Kannst du gleich einen Gruppentarif ausarbeiten für uns?
Ja,
gut, mein Lieber. Ja, war sehr schön.
Ja, war wieder sehr schön und wiederholen wir jetzt monatlich.
So ja, und was mich total erschreckt, ist, dass wir immer mehr gleiche Meinung haben. Das ist irgendwie scheiße. Wir müssen
uns ja, da müssen wir auch noch ein bisschen was ändern. Aber manchmal habe ich einfach Angst vor dir und
springe
dann in deine Richtung, einfach weil ich mich nicht mit dir anlegen will. Weil du kannst, das wissen ja die Hörer da gar nicht, aber du kannst ziemlich fies sein, so unterhalb der Gürtellinie. Und wenn ich dich dann treffe, immer kriege ich Schläge oder du kneifst mich, ziehst mir an den Haaren.
Ja.
Das ist halt schwer auszuhalten manchmal. Deswegen suche ich halt den einfachen.
Dafür bezahlen nämlich ja.
Ja, genau. Bezahlen.
Viel Spaß auf der IFA, mein Lieber.
In dem
Danke
Sinne,
für euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ciao.
Tschüss.